Werbung. Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Transgeschlechtlichkeit ist ja ein Thema, was gesellschaftlich, aber tatsächlich auch medizinisch immer wieder viel in der Diskussion ist, für Diskussionen sorgt, wenn man so möchte. Und deshalb schauen wir uns heute die neue Leitlinie zur Transgeschlechtlichkeit bei Jugendlichen und Kindern an, und zwar ganz nüchtern und neutral.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns könnt ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh hören. Und wir versuchen hier auch die komplizierteren Themen wie die neue Leitlinie zur Transgeschlechtlichkeit in kompakten 10 Minuten zu besprechen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 23. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und wer genau hingehört hat und das Thema aufmerksam verfolgt, weiß auch, dass der Titel der Leitlinie ein bisschen anders lautet. Und zwar heißt sie eigentlich Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen und ist eine S2K-Leitlinie. Die ist jetzt erschienen, Anfang März, endgültig. Da gab es ein bisschen Vorgeschichte, dazu kommen wir aber später noch. Und wir konnten auch mit einer Expertin sprechen, die an der Leitlinie beteiligt war. Das ist heute Birgit Möller-Kallister. Sie ist Professorin für klinische Psychologie an der FH Münster. Und mit ihr haben wir über die wichtigsten Punkte der neuen Leitlinie gesprochen. Holt euch also euren ersten Kaffee des Tages und dann starten wir ins Thema. Ich habe ja zu Beginn gleich gesagt, das ist ein Thema Transsexualität, was immer wieder für Diskussionen sorgt. In den letzten 2 Jahrzehnten hat sich da auch einfach unfassbar viel getan. Wenn man sich das letzte ICD-10, also das 10er ICD anschaut, dann steht da noch die Geschlechtsidentitätsstörung drin. Das ist natürlich ein extrem negativer Begriff. Die Störung. In der ICD-11 ist es geändert. Da ist Transsexualität einfach eine Transsexualität und keine psychische Störung mehr. Das ist einfach ein neues Verständnis, was man da einfach inzwischen gewonnen hat. Es ist nämlich eher das Konzept der sogenannten Geschlechtsinkongruenz, die dem jetzt zugrunde liegt. Das heißt also, hier fehlt bei einigen Menschen eben die Übereinstimmung zwischen dem individuell, ganz persönlich erlebten Geschlecht, das kann männlich sein, weiblich oder natürlich auch divers, und dem Geschlecht, was ich vielleicht auch erkennbar anatomisch, biologisch habe. Kleine Anmerkung an der Stelle, es gibt natürlich auch diejenigen Menschen, bei denen weder das eine noch das andere Geschlecht eindeutig zu erkennen ist. So. Und das per se ist natürlich auch noch keine Störung. Ihr hört hoffentlich die Anführungszeichen, die ich hier in der Luft mache. Denn das muss natürlich auch überhaupt nicht medizinisch behandlungsbedürftig sein. Es kann aber medizinisch behandlungsbedürftig werden, wenn es den sogenannten geschlechtsdysphorischen Leidensdruck gibt. Das heißt also, dass diese empfundenen und vorliegenden Geschlechter nicht übereinstimmen, löst psychischen Druck und echtes Leiden aus. Und da kommen wir natürlich dann ins Spiel als medizinisches Fachpersonal. Aus internationalen Umfragen, Untersuchungen wissen wir, meistens basiert das auf Selbsteinschätzung, dass Transgender-Identität bei Jugendlichen zwischen 1,2 und 2,7% vorkommt. wobei dieser Anteil zugenommen hat und tendenziell auch eher zunimmt. Das passt ein bisschen zu den Zahlen, die das Statistische Bundesamt hat, zu den geschlechtsangleichenden Operationen unter Heranwachsenden. Die haben sich nämlich zwischen 2012 und 2021 fast versechsfacht. Und obwohl das Thema eben dementsprechend drängender wird, fehlten bislang eben einheitliche, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basierende Empfehlungen zu einer Behandlung der transgeschlechtlichen Minderjährigen für Personal aus dem medizinischen Bereich, sei das jetzt in der Kinder- und Jugendpsychologie, Psychiatrie oder sogar eben Allgemeinmedizin, weil da ist ja wahrscheinlich die erste Anlaufstelle. Seit 2018 gab es sehr wohl eine Leitlinie zur Transgeschlechtlichkeit, und zwar sogar S3. Für Kinder und Jugendliche gab es mal eine S1-Leitlinie. Wir kommen da gleich nochmal zu den Einteilungen. Von 1999 ist die allerdings, und die wurde auch nur ein einziges Mal, nämlich 2013, aktualisiert. Da merkt man aber auch schon schnell, okay, S1-Leitlinie 1999, das ist alles unfassbar lange her, da hat sich irre viel getan. Da war also ein Update ganz dringend notwendig. Und jetzt ganz kurz zu den Einteilungen. Habt ihr vielleicht im Kopf für all diejenigen, die jetzt kurz nachgrübeln müssen, S3-Leitlinie höchste Qualitätsmaßstäbe, S1-Leitlinie niedrigste Qualitätsmaßstäbe. Es gibt noch ein paar dazwischen, nämlich die S2-Leitlinien. Gibt es einmal die S2E, E für evidenzbasiert, und die S2K für konsensbasiert. Und genau so eine liegt jetzt vor. Also die Leitlinie Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter ist eine S2K-Leitlinie. Warum ist das spannend, vorher zu wissen? Weil sie ursprünglich als S3-Leitlinie geplant war. De facto war aber die Evidenzlage während der Erstellung dann doch zu gering, sodass sie letztendlich heruntergestuft wurde, muss man sagen, von S3 zu S2K. Das heißt also, die Leitlinienempfehlungen basieren auf ExpertInnen-Konsens. Und für all diejenigen, die jetzt stutzen und sagen, ja Moment mal, gab es da nicht so viel hin und her im letzten Jahr? Ja, das stimmt. Genau diese Leitlinie, über die wir heute reden, sorgt ein bisschen für, naja, sagen wir mal Tumult, Kritik. Denn da wurde sie ziemlich genau vor einem Jahr als Konsultationsversion veröffentlicht, und dann gab es da aber eben auch Gegenstimmen zu. Unter anderem einen Kommentar von über 100 Seiten, den wir euch auch in den Shownotes verlinkt habt. Schaut da gerne rein, wenn ihr da nochmal genauer reingucken möchtet. Die Kritik darin war unter anderem, dass aktuelle relevante Veröffentlichungen aus dem Jahr 2024 nicht in den Leitlinienentwurf eingeflossen waren, unter anderem ein Report aus Großbritannien unter Leitung von Hilary Cass, der relativ viel beachtet war in der Szene, in dem medizinischen Fachbereich. Dazu muss man allerdings auch sagen, der war nur teilveröffentlicht, als der Leitlinienentwurf schon fertig war. Das heißt also, ihr merkt auch 2024, ja, das war erst vor einem Jahr, das ging so gar nicht. Aber die Leitlinienkommission hat natürlich auch auf die Kritik reagiert und hat im Zuge dessen dann auch nochmal die Leitlinie überarbeitet, hat die genannten Publikationen, die in diesem Report, Kommentar waren, auch nochmal systematisch gesichtet und neue empirische Erkenntnisse eingearbeitet. Grundsätzlich muss man aber eben nach wie vor sagen, und das deutete sich ja schon an bei der Herabstufung von S3 zu S2K, es gibt nur wenig Evidenz zu dem Thema und es gibt auch Dissens unter den einzelnen Fachgesellschaften. Deshalb beinhaltet diese vorliegende Leitlinie jetzt auch sogenannte Sondervoten, wo abweichende Empfehlungen mehrerer oder einzelner beteiligter Fachgesellschaften genannt sind. Das heißt also, bei spezifischen Fragestellungen lohnt sich da ein sehr genauer Blick. Letztendlich kann man aber auch sagen, haben 25 von 27 Fachgesellschaften und zwei Vertretungsorganisationen dieser final vorliegenden Version zugestimmt. Wer hat da die Zustimmung enthalten? Das war vor allen Dingen die Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin und Sexualpsychologie und die Deutsche Gesellschaft für Urologie. Ihr merkt, da ist einfach viel zu besprechen, schon im Vorfeld, bevor man sich so richtig mit der Leitlinie beschäftigen kann. Das tun wir jetzt aber endlich. Und unsere Expertin Möller-Kallister betonte auch nochmal, das zentrale Thema dieser Leitlinie war die Entpathologisierung. Sie sagte, die Leitlinie wendet sich ab von psychopathologisierenden Ansätzen. Sie basiert vielmehr auf der Idee von geschlechtlicher Vielfalt als Normvariante. Ein Problem, auf das man dann dabei auch trifft, ist die Frage auf die sogenannte Persistenz. Das heißt also, auch mit Blick auf eine Geschlechtseingleichung, inwiefern bleibt die Geschlechtsinkongruenz denn bestehen? Hier ist das Ergebnis der Leitlinie, es existiert bislang kein gesichertes Merkmal, das bei einer anzunehmenden Geschlechtsinkongruenz im Kindesalter eine verlässliche Vorhersage machen lässt, wie diese Geschlechtsidentität dann im Entwicklungsverlauf ist. Dementsprechend muss man da sehr individuell schauen. Und das erklärte unsere Expertin auch nochmal. Sie sagte, wichtig ist, es gibt in der Leitlinie keine pauschalen Empfehlungen. Früher gab es zum Beispiel strikte Vorgaben wie die einer verpflichtenden Psychotherapie. Da gab es dann auch zeitliche Rahmen. Das ist alles rausgelassen worden. Jetzt heißt es einfach nur, eine geschlechtsangleichende Hormonbehandlung sollte nur dann beginnen, wenn die Person sich seit mehreren Jahren als transgeschlechtlich fühlt. Ihr merkt also, da ist ein engerer Rahmen, so was von wegen mindestens 3 oder maximal 10 oder sonst irgendwelche Sachen, die wurden einfach weggelassen. Und sie betonte auch, das lässt eben den Spielraum für individuelle Entwicklung von Jugendlichen. Und genau deshalb sollte natürlich auch das Vorgehen von Ärzten, Psychotherapeuten und anderen Expertinnen und Experten immer individuell genau mit diesen Jugendlichen abgestimmt sein, zusammen mit ihren Eltern. Und man sollte immer gucken, dass man entsprechend der Situation, den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen unter Berücksichtigung der Einschätzung der Eltern gerecht wird. Diagnostik sollte relativ klar erfolgen nach den diagnostischen Kriterien der Geschlechtsinkongruenz im Jugendalter nach ICD-11. Und alle Behandelnden sollten eine, so heißt es, hinreichende Expertise und Erfahrung mitbringen. Das ist natürlich jetzt auch relativ weit formuliert. Ein Punkt betonte unsere Expertin Möller-Kallister noch. Sie sagt, es ist wichtig, vor einer solchen Diagnose, also der Inkongruenz, koinzidente psychische Störungen zu diagnostizieren, wie zum Beispiel die Depression oder die Angststörung. Nicht deshalb, weil dann die Therapie, also eine körpermodifizierende Behandlung, ausgeschlossen wird automatisch, ja, also Entwarnung. Das bedeutet nicht, dass das eine Kontraindikation ist, wenn zum Beispiel eine Angststörung vorliegt, sondern man muss sie einfach fachgerecht in den Behandlungsplan integrieren. Das heißt, sie darf nicht vergessen werden. Als Voraussetzung für die Indikation einer geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung nennt die Leitlinie auch eher ein bisschen allgemeiner das Vorliegen einer stabilen Geschlechtsinkongruenz mit nach Pubertätseintritt vorhandenem geschlechtsdysphorischen Leidensdruck. Da haben wir also wieder das Leiden unter den unterschiedlich empfundenen Geschlechtern. Dann aber natürlich auch schon vor der Pubertät nach mehrjährigem transgeschlechtlichem Empfinden. Und der damit einhergehende Wunsch, dass sich eben durch die Hormonbehandlung auch die erwarteten körperlichen Veränderungen einstellen. Das heißt also, man wünscht sich dieses andere Geschlecht körperlich, wenn ich das jetzt mal ein bisschen unprofessioneller formulieren darf. Abschließend aber auch nochmal betont, und so steht es auch in der Leitlinie, nicht jede nonkonforme Geschlechtsidentität erfordert dringend eine medizinische Behandlung. Auch da ist die Leitlinie klar. Ihr merkt jetzt auch schon alleine an der Länge unserer Dosis Wissen, das war jetzt ein bisschen mehr. Das ist aber auch einfach ein komplexes, kompliziertes Thema, wo es in der Vergangenheit schon viel zu besprechen gab und wo es mit Sicherheit auch in Zukunft noch eine Menge gibt. Und deshalb haben wir natürlich auch zu diesem Thema noch andere Folgen, und zwar von The Sex Gap. Wer jetzt da genauer ins Thema eintauchen möchte, da hat sich unser Podcast-Team mal ganz intensiv, sprich länger, nämlich 30 Minuten und mehr, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zum Beispiel auch der Frage, ab wann sollten intertransgeschlechtliche Kinder und Jugendliche zum Urologen, zur Urologin. Wir haben beleuchtet, wie genau geht das Gesundheitssystem mit ihnen um. Wenn euch das Thema näher interessiert, dann seien euch diese Folgen wärmstens empfohlen. The Sex Gap von Gesundheit Hören.
Ein Podcast von Gesundheit Hören. Und Apotheken Umschau Pro.